Hier ist Christian Kors und das ist The Passenger. Heute zu Gast Eva Friese, Inhaberin der PR-Agentur Storypark und Co-Autorin des Buchs Von Konzernkindern zu Marktmeistern. Wir sprechen darüber, wie gute Kommunikation innovativen Mobility-Ideen hilft, sich durchzusetzen. Los geht's! Hallo Eva, ich freue mich sehr, dass du bei mir im Podcast bist.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch.
Wir wollen uns heute unterhalten über Konzerne, ihre Startups und Kommunikation vor allen Dingen als einen wesentlichen Schlüssel, um neue Projekte, die oft eben so als Schnellboote titulierten kleinen Projekte, die vielleicht mal groß werden können, auch wirklich dahin geführt zu bekommen, dass sie wirklich relevant werden und nicht einfach wieder eingestampft werden, weil dann am Ende eben doch zu klein, zu egal oder zu vergessen und so viel wichtigere Dinge, die es im Konzern zu lösen gibt, als jetzt irgendwie so ein kleines Pflänzchen immer ordentlich zu bewässern. Aber bevor wir das Ganze jetzt so ein bisschen entblättern, was das vor allen Dingen dann auch für die Mobilitätsbranche zu sagen hat, würde ich gern dich bitten, dass du einmal kurz erklärst, was du genau machst und wie du darauf gekommen bist, dich überhaupt mit dem Thema Kommunikation und Corporate Startups zu beschäftigen.
Ja, gerne. Also ich habe vor 4 Jahren eine PR-Agentur gegründet, zusammen mit meinem Kollegen Markus. Und wir haben uns von Anfang an vorgenommen, wir wollen PR machen für innovative Einheiten von großen Unternehmen, weil wir gemerkt haben, irgendwie ist Innovationskommunikation so ein Thema in Deutschland, das immer so ein bisschen mit Vorsicht genossen wird oder wo gar nicht viel passiert. Und so hat sich das eben entwickelt, dass wir irgendwie immer wieder mit Menschen in Gespräche gegangen sind, die uns davon berichtet haben, dass sie Probleme damit haben, ihre Ideen nach draußen zu bringen. Und darum kümmern wir uns.
Genau, und ihr kümmert euch ja nicht nur darum, sondern ihr habt, und das ist auch, wie ich darauf aufmerksam geworden bin, ein ganzes Buch darüber geschrieben, also zu diesem Umstand, wie kriegt man es hin, diese Corporate Startups auch vernünftig zu kommunizieren oder durch Kommunikation zu fördern. Und ich möchte direkt einen Satz aus diesem Buch zitieren, das ich später auch verlinken werde in den Shownotes. Und zwar steht dort der wunderbare Satz, sowohl für die Innovationskraft als auch für das Image des Startups in der Öffentlichkeit kann es durchaus hilfreich sein, sich von alteingesessenen Kommunikationsstrukturen frei zu machen. Das ist ja jetzt erstmal für alle Comms-Kollegen im Konzern zumindest ein kleiner Schienbeintritt. Aber lass uns mal genau darüber sprechen. Also, weil das klang ja eben schon durch, was du gesagt hast, dass das eure Grundthese war. Da gibt es halt Probleme, weil man kann nicht so reden, wie man gerne reden würde. Wie läuft denn normalerweise Kommunikation ab in so einem Konzern und wo erwächst da das Problem draus für die innovativen Projekte?
Ja, ganz oft ist das so, dass Kommunikationseinheiten, deswegen sind die uns eigentlich sehr positiv gestimmt, auch mit diesem Satz, den du gerade vorgelesen hast, dass die oft vor der Herausforderung stehen, dass die einbezogen werden, wenn ein Projekt abgeschlossen ist. Du kennst bestimmt auch diese Pressemitteilungen, wo dann irgendwie verkündet wird, oh, hier CEO XY freut sich, das und das ist passiert und das ist jetzt fertig und herzlich willkommen auf dem Markt und wir stellen uns alle eine wahnsinnig tolle Zukunft vor. Und das ist eigentlich die Herausforderung, die alle Kommunikationsabteilungen und auch PR-Agenturen und Kommunikationsagenturen immer wieder haben. Es wird erst kommuniziert, wenn abgeschlossen wurde und wenn was fertig ist.
These an der Stelle direkt, liegt es daran, dass einfach diese vielbeschworene, gerade von Konzernen beschworene Fehlerkultur doch immer noch nicht so etabliert ist, wie sie sein sollte? Also dass die Angst vorm Scheitern so groß ist, dass man immer erst drüber redet, wenn man weiß, okay, ist nicht gescheitert. Also wir haben zumindest einen Prototypen.
Ja, genau, das ist so ein bisschen der Hintergedanke davon. Wir haben für das Buch auch ganz viele Interviews geführt mit GründerInnen, mit Menschen aus Venture Capitals, mit Menschen, die Innovationseinheiten in Konzernen betreuen. Und die sagen, ehrlich gesagt, 9 von 10 Ideen sterben, in Anführungszeichen, daran, dass eben nicht drüber gesprochen wird. Also der gute Vorsatz, wir wollen nicht drüber reden, weil sonst passiert was Schlimmes, führt irgendwie eher dazu, dass die Ideen eben im Keim erstickt werden.
Und ihr habt jetzt sozusagen den Gegenvorschlag, der, das höre ich ja, also klingt ja durch, vor allen Dingen viel damit zu tun hat, dass man einfach zumindest mal viel früher die Kommunikationskollegen anruft und denen erklärt, was man überhaupt macht, aber auch viel früher öffentlich drüber spricht. Deute ich das richtig?
Ja, ganz genau. Also es gibt das in Amerika schon wahnsinnig lange, ne, so Build-in-Public-Strategien, dass man eben rausgeht und sagt, ja, ich habe mir jetzt vorgenommen, irgendwie hier diese Innovation zu machen und in Zukunft wird das so und so aussehen. Und wenn das dann nicht passiert, so what? So, das ist dann, es ist nicht so schlimm, so, weil Scheitern eben nicht dieses Scheitern ist. Und in Deutschland gibt es eben oft dieses kulturelle Problem, dass Scheitern wirklich schlimm ist für viele.
Ja, also tatsächlich eben das, was du sagst, ist ja ein total spannendes Phänomen. Also, weil das kenne ich auch, dass es da ja tatsächlich Leute gibt, die einfach wirklich Gründer sind, die sprichwörtlich in ihrer Garage mit ein paar tausend Dollar anfangen. Also, das ist jetzt das Extrembeispiel. Und dann direkt irgendwie ihre Gründungsgeschichte als YouTube-Serie mitdenken sozusagen.
Ja,
und darüber
genau.
Filme machen. Und die Frage, die ich mir nur stelle, ist, wenn du sagst irgendwie, ja, diese Build-in-Public-Geschichte, wie gut ist es in einem Konzern überhaupt möglich, das so früh zu machen? Also, gerade wenn man so einen aktiennotierten Konzern hat, ist es ja alles wahnsinnig kompliziert. Meistens.
Genau, und genau an der Stelle setzt auch unser Buch an und genau da setzen wir auch ganz, ganz oft in unserer Zusammenarbeit mit Konzernen und großen Unternehmen an, weil, wie du es schon richtig sagst, es ist natürlich überhaupt nicht leicht, damit direkt rauszugehen. Was da immer ganz, ganz wichtig ist, dass die erste Ebene so einer transparenten Kommunikation ja eigentlich die interne Kommunikation ist. Das heißt, bevor ich rausgehe und das irgendwie der Welt erzähle, was ich mache, muss ich ja all meine Mitarbeitenden irgendwie gut abgeholt haben. Und das ist oft so eine Stelle, die gerade auch bei so Gründungsgeschichten von Corporate Startups, also von genau diesen Innovationseinheiten aus Konzernen, wo es ganz, ganz oft schief läuft, weil eben die Stammbelegschaft aus dem Konzern da nicht früh genug mit einbezogen wird. Und da treten dann ganz viele Probleme auf, von einer Neiddebatte zu so einem richtigen Kulturclash, so die jungen Wilden irgendwo in Berlin im Coworking Space gegen, ich weiß nicht, im Stammwerk in Hintertupfingen, so. Also alles, was man sich da klischeemäßig ausmalen kann, passiert da auch tatsächlich.
Ist ja eben witzig, was du sagst. Also ich habe ja auch eine lange Vergangenheit im Startup-Journalismus, sage ich mal, und ich kann mich noch genau daran erinnern, als das da auf einmal losging, dass halt jeder Mittelständler irgendwo aus Süddeutschland sich da bei WeWork eingemietet hatte und da fünf Leute hingesetzt hat. Und das war so die wilde Innovationstruppe, die dann angeführt wurde von irgendwem, der so seine Vergangenheit in der Firma hatte. Und sonst haben sie immer versucht, andere Leute ranzuholen, also wo sozusagen der Kulturbruch gewollt war und die aber auch, ja, würde ich auch sagen, also eher mehr als 9 von 10 Fälle davon sind auch einfach gescheitert, weil man es dann letztlich doch nicht zusammengebracht hat. Aber wie macht man das dann besser? Also wie kriegt man das hin, dass man dann wirklich sagt, okay, wir haben hier Innovation, muss man dann sagen, nee, wir machen es nicht in Berlin, sondern versuchen irgendwie die Leute zu uns hierher zu holen? Oder was sind da die Strategien, jetzt mal sogar vor der Kommunikation, wenn man sowas aufsetzt, dass man versucht, eben diese Reibungsflächen möglichst von Anfang an minimal zu halten?
Das kann meistens nicht der Weg sein, dass man irgendwie den geringsten Widerstand geht und sagt, okay, dann müssen halt hier alle nach, was weiß ich wohin, irgendwo aufs Land. Weil tatsächlich ist ja das Problem oder der Kampf um die Talente gerade in besonders technischen Bereichen ja immer noch real und immer noch ein Thema. Die Antwort ist da irgendwie platt und gleichzeitig ganz einfach. Es ist einfach Transparenz. Also einfach darüber zu sprechen und die Mitarbeitenden einzubeziehen und zu erklären, warum man jetzt eben in Berlin sitzt und oder in Hamburg oder München. Und das eben klar zu machen, dass das damit zusammenhängt, dass man eben sonst die Talente eben nicht rankriegt und die Infrastruktur eine ganz andere ist eben auch, ne, im Austausch mit anderen Startups und vielleicht mit anderen technologischen Neuheiten und so weiter. Das ist schon wirklich ein ganz, ganz großer Schritt in Richtung Akzeptanz. Weil, du kennst das bestimmt auch, wenn dir etwas erklärt wird, dann ist es irgendwie auf einmal easy, auch vielleicht Dinge zu akzeptieren, die du erstmal nicht so cool findest.
Ist das denn, also hast du ein gutes Beispiel dafür, wo du sagen kannst, da hat das funktioniert? Oder auch ein sehr schlechtes Beispiel, weil was ich ja raushöre und selbst auch kenne, ist genau diese Opposition, die man irgendwann aufbaut und dann das ja eben von den Leuten, die halt schon seit Jahren in diesem Unternehmen sind, die letztlich auch diejenigen sind, die sagen können, ja, aber wir sind ja diejenigen, die das Geld verdienen und da wird es ja nur ausgegeben und wer weiß, ob das jemals funktioniert. Und da ja tatsächlich so ein, ja, eben so ein fast ein persönlicher Konflikt für die Leute entsteht oder eine persönliche Ablehnung gegenüber dem, was woanders passiert. Wer hat das denn gut hingekriegt? Wo würdest du das sagen? Also jetzt auch unter eurer Führung kannst du ja jetzt gerne mal ein bisschen Werbung machen für euch selbst an der Stelle.
Also es gibt ein Projekt von der Bahn. Viele kennen das vielleicht. Das ist die Serie Bahn sind Riedbahn, die wir kommunikativ ein bisschen begleiten durften mit unserer PR-Agentur Storypark. Und hier war der Fall, dass das größte Bauprojekt aller Zeiten bei der Bahn eben mit dieser Serie begleitet wurde. Das heißt, man war sich vorher bewusst, hier wird was schieflaufen. Wir alle haben Bilder im Kopf.
Ja.
Und ne, man wusste von vornherein, hier wird es zu Problemen kommen und hier wird mal eine Baustelle nicht beendet werden können oder ein Bauabschnitt nicht beendet werden können in der Zeit, die ich vorgesehen habe, etc. Es gibt zu wenig Leute, es gibt, ja, Probleme, die eben alle in dieser Serie erläutert werden. Man kann die Serie auch noch gucken. Also die ist öffentlich verfügbar und das war nicht nur extern, sondern eben auch in der internen Kommunikation ein Wahnsinnserfolg, weil es kommen Menschen zu Wort in dieser Serie, die einfach von ihren Problemen berichten können. Sowohl Bahnkunden als auch vor allen Dingen Bahnmitarbeitende, die eben da zeigen können, wir arbeiten hier irgendwie daran und es gibt Probleme und wir können da erstmal nichts dafür und wir sind dabei, das zu lösen. Und das war also wirklich ein ganz, ganz tolles Projekt und wir haben uns da sehr gefreut, dass wir das begleiten durften, weil man da wirklich mal gesehen hat, man kommt einen Schritt voran, wenn man transparent kommuniziert und noch viel mehr, man schafft so einen Moment von, ja, so einen Hauruck-Moment irgendwie, so ein, wir wollen was verändern und wir arbeiten hier alle zusammen und ja, da hat wirklich Transparenz dafür gesorgt, einen sehr, sehr guten Eindruck zu machen.
Überzeugt mich oder holt mich natürlich direkt ab. Ich meine, ich bin Journalist, also ich kenne die Herausforderungen. Du hast halt eine Geschichte und eine Geschichte wird halt dann spannend, wenn auch Konflikte drin auftauchen. Und die hast du ja überall, aber oft wollen die halt nicht erzählt werden. Und dann kostet es wahnsinnig viel Überzeugungsarbeit, den Menschen zu sagen, nee, aber sag doch mal, aber das ist doch der entscheidende Wendepunkt gewesen. Also da hat sich das doch entwickelt für euch und deswegen muss das doch, gehört das doch in die Geschichte. Von daher, das kann ich total gut nachvollziehen, was du sagst. Aber die Frage, die sich mir automatisch stellt, ist, Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Also ist es ein Impuls gewesen, den ihr reingetragen habt oder gab es da in dem Konzern Leute, die wirklich sich überlegt haben, nee, wir müssen eigentlich mal mit diesen Pressemitteilungen, das funktioniert am Ende nicht, wir müssen das mal anders angehen. Weil, also jetzt nur smarte Idee, finde ich ja direkt, diese ganzen Dokumentationen, die man dann irgendwie im Fernsehen sieht, wo halt Dinge gebaut werden und irgendwie auch ingenieurstechnische Probleme zu lösen sind, das sind ja sehr, sehr erfolgreiche Formate, muss man sagen. Also ist ja, die Blaupause wäre ja so wie, oder war ja schon da.
Ich würde jetzt sehr, sehr gerne sagen, das war alles unsere Idee. Nee, in dem Fall kamen wir dazu, um das fertige Produkt Serie zu kommunizieren. Nee, die Bahn hat eine ganz, ganz tolle Transformationseinheit, die sich wirklich da um ja, den Fortschritt und um neue Mobilität und eben auch um solche Projekte kümmert. Und von der kam dieser Impuls, das einfach zu begleiten. Wir alle kennen, glaube ich, die Geschichte um diese Baustelle, die erst in Süddeutschland war und jetzt die Bahnsanierung. Aktuell ist das ja gerade noch die Strecke zwischen Hamburg und Berlin. Und da es zu solchen Sanierungsfällen in den nächsten Jahren immer wieder kommen wird, war da eben der Impuls, okay, wir begleiten diese erste Baustelle, um direkt eine Akzeptanz zu schaffen, bei den Mitarbeitern, aber auch in der Gesellschaft, ja, dafür, dass da halt, dass es da rütteln wird.
Ja, auf jeden Fall. Also gleichzeitig finde ich ein schönes Beispiel, also das Unternehmen jetzt hat jetzt nichts mit euch zu tun, aber daran lässt sich ja ganz gut zeigen, wie riskant am Ende Kommunikation dann auch immer sein kann, in welcher Hinsicht auch immer, weil es eben viel auch auf den Kontext drumherum ankommt. Also das Gegenbeispiel, was ja glaube ich jetzt viel mehr Leuten direkt in den Sinn kommt, wenn es um die Bahn geht, ist diese Miniserie, die sie gemacht hatten, Boah Bahn, die ja auch irgendwo den Ansatz hatte, ja, diese Form von Ehrlichkeit sozusagen, aber mit einem humoristischen Twist halt, aber in Bezug auf das Personal nach außen zu tragen. Am Ende ist es halt total zusammengefallen, weil dann in der öffentlichen Wahrnehmung die Kosten dafür halt absurd hoch waren und es ist halt voll nach hinten losgegangen. Deswegen, also das zeigt ja, wie heikel das ist. Aber lass uns nicht an der Bahn festbeißen, wo wir wissen, dass es eben, die es sicher auch nicht am einfachsten haben von allen, was Kommunikation angeht. Nee. Und jetzt auch mal mit Bezug auf euer Buch. Ich habe auch gesehen, ihr habt da zum Beispiel ein Unternehmen, ein Startup drin, das ich selbst schon im Podcast hatte, Navid nämlich, also sprich einen Anbieter von, ja im weitesten Sinne, würde ich sagen, inzwischen Mobilitätsbudget und eine zentrale App, über die halt Mitarbeitermobilität orchestriert werden kann. Was genau, also warum sind die in eurem Buch und wie gut oder auch schlecht kommen die weg als Beispiel für ein Corporate Startup?
Glücklicherweise ist dieses Mobilitäts-Startup wirklich eins der Startups, die am allerbesten wegkommen in unserem Buch als Fallbeispiel, weil hier ja sehr, sehr viel richtig gelaufen ist von Anfang an. Also die Lufthansa oder der Lufthansa Innovation Hub ist ja sowieso ein Innovation Hub, der sehr, sehr bekannt ist in der Startup-Szene und in der Mobilitätsszene, glaube ich auch wenn ich da jetzt nicht so zu Hause bin, weil die eben sehr, sehr gut kommunizieren und sehr, sehr gute, ja, Ideen supporten. Und von Anfang an gab es da eine super Presseberichterstattung. Es gab Pressemitteilungen. Auf der Website wurde irgendwie verkündet, es gibt jetzt hier diese Idee und es gibt dieses Innovationsteam rund um, damals hieß es noch Rides, das wurde ja dann in den letzten 2, 3 Jahren irgendwann umbenannt. Genau, das heißt, da wurde von Anfang an kommuniziert und was ganz wichtig ist, es wurde von Anfang an auch Personal kommuniziert, also ein Gesicht sozusagen für die Marke.
Ist das so außergewöhnlich? Also tun sich Konzerne damit schwer, normalerweise schon mal direkt ein Gesicht vorne hinzustellen?
Abseits des CEOs, ja. Okay. Also das ist wirklich ein Thema, das immer wieder schwierig ist, gerade auch, wenn sich so Innovationen gerade noch finden oder wenn sich Startups gerade noch so formieren, da eine Person zu finden, die wirklich nach vorne gestellt wird und der man sozusagen das Vertrauen schenkt, auch vor der Presse entsprechend, ja, sich darzustellen und entsprechend irgendwie gute Dinge über Startup und Konzern zu sagen und beides, ne, beides gleichzeitig irgendwie zu schaffen. Das ist eine Herausforderung.
Lustigerweise aber eigentlich ja, so könnte man auch sagen, No-Brainer, weil ich meine, wenn man sich anguckt, wie das dieses Unternehmenskonzept Startup funktioniert, dann ist es ja so, auch aus meiner eigenen Vergangenheit weiß ich, dass er ist immer hochpersonalisiert. Es geht immer darum, dass man eben den Menschen hat, der entweder der Visionär ist oder zumindest als solch installiert wird. Man denkt sich immer eine super Gründungsgeschichte aus. Das ist mir oft genug passiert, dass ich dachte, naja, nee, das glaube ich dir jetzt nicht. Aber die Geschichte an sich ist schon super. Also da ist ja ein Playbook, wenn man ungefähr weiß, welche Schalter man da drücken müsste, damit das wirklich dann so ein Startup-Vibe auch kriegt. Das ist ja auch wichtig dabei. Wie jetzt mal auf eure Arbeit bezogen, was sind denn dann so die Hebel, wie ihr dann eure Kunden davon überzeugt kriegt, das auch zu tun? Also oder seid ihr diejenigen, die auch so früh reingeholt werden, dass sie sagen so, okay, ja, spannendes Konzept, aber wenn wir das machen wollen, dann müsst ihr uns Menschen geben, über die wir das erzählen. Sind das dann solche Ansätze?
Ja, also das kommt wie immer darauf an. Teilweise kommen wir rein und es gibt schon jemanden und wir gucken dann, okay, ehrlicherweise ist es oftmals in Konzern-Setups oder auch in Corporate-Startups der Fall, dass es nicht so diese typischen Gründerfiguren gibt. So, wir alle denken jetzt an irgendwie coole Leute, die irgendwie ihre Vision haben und keine Angst haben, sich in Podcasts und in Interviews zu setzen. Im Konzernumfeld sieht das manchmal anders aus. So, da sind das vielleicht Menschen, die einfach eine richtig, richtig gute Idee hatten und da gar nicht so Lust drauf haben, sich nach vorne zu stellen. Genau, und in dem Fall gibt es dann eben zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen wirklich in Medientraining und gucken, ne, wie wir die Person dann wirklich so weit kriegen, dass die sicher im Umgang mit JournalistInnen ist. Oder es gibt eine andere Person, die eben als Spokesperson funktioniert. Früher hat man immer den Spruch gesagt, es gibt eine Fresse für die Presse, Entschuldigung, aber ja. und davon sind wir mittlerweile weit entfernt. Also es muss nicht mehr diese eine Person geben, die nur mit den Medien spricht. Durch Social Media und so weiter gibt es natürlich die Möglichkeit, da verschiedene Personen aufzubauen. Wichtig ist eben nur, dass es Menschen sind, weil sowohl Talente als auch Kunden, als auch Investoren, die stehen alle eher auf Seite, ne, auf der Seite von Menschen als ja hinter irgendeinem Logo.
Ist ja tatsächlich was, also das lässt sich ja in allen Bereichen beobachten. Ich meine, wenn man sich anguckt, dieses Thema Corporate Influencership, das kriege ich ja auch aus, also meinem Hauptjob bin ich ja bei OMR, wo wir uns sehr viel mit Marketing oder auch Brandbuilding und diesen ganzen digitalen Themen beschäftigen, das eine unglaubliche Relevanz gewonnen hat. Also, dass man eben weg davon ist, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt hier unserem CEO eine Monster-Reichweite verschaffen, damit alle irgendwie seine Nachricht lesen, hinzu, nee, wir haben halt Menschen, die ganz spezifisch auf bestimmten Themen sitzen, die dafür reden, die am Ende ja auch eine viel höhere Glaubwürdigkeit haben als eben das Beispiel, was du vorhin hattest, wo dann der CEO, der vielleicht im Zweifel einen Tag bevor diese Presse oder überhaupt durch die Pressemitteilung zum ersten Mal mitgekriegt hat, was er da irgendwie toll zu finden hat. Und ist das was, also jetzt auf dem Weg dahin zu sagen, okay, das ist jetzt halt ein Selbstverständnis zu wissen, wie man, wenn man neue Geschäftsfelder oder neue Ideen irgendwie groß machen will in so einem Konzernkontext, dass das verstanden ist schon? Oder ist das ein Kampf, den ihr jedes Mal wieder von neuem führen müsst?
Ganz ehrlich gesagt müssen wir das schon oft von neuem führen. Also so ganz selbstverständlich ist das leider immer noch nicht. Es gibt da natürlich, es dringt irgendwie immer mehr durch, dass solche Programme wie Corporate Influencing und so, dass das schon Themen sind. Aber gerade wenn es irgendwie um große Innovationen geht und wenn es vielleicht auch gerade noch nicht so ganz sicher ist, ob die Innovation funktioniert und man in einem sehr, sehr frühen Stadium da sich befindet, das ist schon immer wieder schwierig, da zu überzeugen.
Ganz, also jetzt so ein bisschen leichter Themenwechsel, aber schließ nochmal an, wo wir hatten vorhin schon kurz drüber gesprochen, über dieses Thema Scheitern oder diese große Angst zu scheitern, die ja nach wie vor sehr präsent ist. Wie überzeugt die Leute davon, von diesem Gedanken wegzukommen? Weil meine These wäre, es wird halt gar nicht mal so oft gescheitert. Also gerade bei Konzernen muss man ja sagen, die haben ja ganz andere Möglichkeiten, Ideen überhaupt erstmal zu testen, bevor da Geld in die Hand genommen wird, als jetzt irgendein Gründer, der halt total begeistert ist, wenig Widerrede hat und auch wenig Kompetenz in seinem Umfeld, die irgendwie das widerlegen könnte und einfach losmarschiert und natürlich deswegen viel häufiger scheitert. Aber was sind so die Argumente zu sagen, nee, die Sorge müsst ihr nicht haben? Und beziehungsweise genau, zweiter Gedanke, den ich noch anschließen wollte, ist, wenn dann gescheitert wird, ist es ja oft auch gar nicht so schlimm. Also, dass man sieht, okay, da sind halt Projekte, ja, die werden dann eingestampft und da gibt es dann natürlich irgendwie, irgendwer gräbt das später nochmal aus und hält das so vor und sagt, naja, da habt ihr euch ja auch daneben gelegen. Aber ich glaube, dass zumindest auf Seiten der Rezipienten, sage ich mal, also sei es irgendwie Menschen, die Medien konsumieren oder die auch in den Unternehmen beschäftigt sind, das Verständnis inzwischen ja eigentlich schon relativ hoch ist, dass man auch Fehler machen muss. Also vielleicht viel höher als in der Chefetage. Würdest du das so bestätigen?
Ja, absolut. Also und du hast auch da schon das beste Argument eigentlich dafür geliefert. Also meine Herangehensweise ist oft einfach zu schauen, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Ja, einfach zu gucken, okay, was ist denn dann, wenn eine Innovation scheitert? Ja, da ist Geld reingeflossen, das ist wahrscheinlich das Schlimmste daran, dass natürlich da auch investiert wird. Und dieses Geld dann entsprechend in Anführungszeichen weg ist. Das ist ja nicht weg, sondern man hat ja in der Zeit an der Innovation geforscht und da andere Learnings draus gezogen. Und insgesamt ist es auch so, dass wir unsere Kommunikationsmaßnahmen auch immer messbar machen. Und dass wir eben zeigen, guck mal, wenn du jetzt hier kommunizierst und ne, Maßnahme XY machst, dann kommt da das und das zurück. Also dass wir wirklich also eine Messbarkeit dahinter legen, um zu zeigen, wir machen jetzt hier nicht die Konfettikanonen und Kommunikation ist nicht irgendwie das Schleifchen, was da dran gehört, sondern das ist im Endeffekt die Infrastruktur für deinen Erfolg.
Kannst du das vielleicht noch ein bisschen genauer darauf eingehen, weil das finde ich total spannend, also weil das ist ja was glaube ich, am Ende ja Sicherheit gibt, zu wissen, okay, ich habe jetzt nicht nur hier so ein paar Presseausrisse und eine tolle Präsentation, in der ich das irgendwie vorgeführt kriege, wie super diese Maßnahme war, sondern ich kann es irgendwo in eine Tabelle schreiben. Wie macht ihr das konkret messbar?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also man kann das messen, indem man natürlich bestimmte URLs anlegt für Pressearbeit. Also dass es dann ne, wirklich Vanity-URLs gibt, in denen man das einfach messen kann, weil die nur dann benutzt werden. Dass man eben,
also das heißt, um es kurz zu erklären, dass es dann wirklich eine personalisierte URL ist für einen Adressaten von der Presseaussendung. Sowas in der Art?
Genau, dass man da einfach messen kann, was ist passiert an Anfragen und was ist passiert an Interesse und wie kann man das, wie wird das hinterher wirklich umgewandelt in Erfolgszahlen. Das ist jetzt bei einem Startup nicht immer gleich Umsatz, bei anderen Unternehmen ist es so. Bei einem Startup kann das aber auch sein, Anfragen von Investoren und Investorinnen. So, das kann auch eine spannende Messgröße sein, dass wir wirklich gucken, okay, was hat jetzt Presseausschnitt XY wirklich gebracht an harten Fakten? So.
Okay, das ist ja eben ein sehr konkretes Beispiel, wie das dann aussehen kann. Weil mir geht es so ein bisschen darum, Überzeugungsarbeit dafür zu leisten, tatsächlich sich zu trauen, über Dinge auch zu reden. Weil also das ist ja in der Mobilitätsbranche, um die es hier in diesem Format geht, ja sehr verbreitet, dass da sehr viele Dinge gemacht werden, oft unterm Radar oder so halb unterm Radar gemacht werden, klein gemacht werden, eben ganz, ganz oft auch nicht personalisiert sind. Also wenn ich mir so Pressemitteilungen angucke, dann sind da halt keine Köpfe, die mir entgegenstehen. Es ist niemand, es ist nicht der Mitzwanziger, der stolz das als sein Projekt da verkaufen kann, sondern es ist eher, dass von oben das Ganze dann so geadelt wird und dann kommen alle Projektbeteiligten und am besten eben auch noch der Bürgermeister zu Wort. Was wären so eure Herangehensweise, wenn du jetzt wirklich sagst, okay, ihr habt da, sagen wir mal, irgendeinen Technologieprojekt oder Infrastrukturprojekt jetzt wirklich zu, was wären so die Schritte zu sagen, okay, das ist eine Art und Weise, wie man das nahbar und gut, jetzt in dem Fall sagen wir mal gegenüber den Leuten, die halt öffentliche Mobilität in einem Ort nutzen, dass die das auch mitkriegen und dass sie dann auch tatsächlich einen positiven Blick auf all diese verdammten Baustellen kriegen, die damit zusammenhängen.
Also ich glaube, die Pressemitteilung, so gern ich sie verabschieden würde, die gehört da immer noch mit dazu. Und wenn der Bürgermeister sich äußert, dann ist das ja erstmal schon mal ganz gut, weil es ihn irgendwie auf eine Art interessiert.
Ich wollte auch jetzt keine Bürgermeister oder Bürgermeisterin dissen, das meine ich nicht, sondern nur, es geht ja nein, irgendwie um das Abstraktionslevel irgendwie.
Ja, nein, total verstanden. Also ja, ich glaube, gerade bei Mobilitätsprojekten ist immer das Thema der Akzeptanz auf jeden Fall eins. Und Akzeptanz erreicht man eben durch Erklären und durch Zeigen und durch die Menschen mitnehmen. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier irgendwie vor meiner Haustür 3 Monate lang eine Großbaustelle habe und ich weiß nicht, was da los ist, dann habe ich da natürlich irgendwie viel weniger Akzeptanz dafür, als wenn ich weiß, aha, da wird irgendwie eine Strecke gebaut für Fahrräder und außerdem kommen noch Stromkabel aus dem Bordstein, weil da kann ich dann mein E-Auto laden oder ne, was auch immer da eben gerade an Projekt läuft. Das ist eben ganz, ganz wichtig und das nicht nur einmal zu machen, sondern wiederholt zu machen und dass eben die Kommunikation nicht so ein Einmalmoment ist, sondern wirklich ein Prozess und dass ich verschiedene Anker brauche. Ich brauche dafür die Pressemitteilung mit dem Bürgermeister. Ich brauche vielleicht aber auch einen Aktionstag auf der Straße, wo mir das gezeigt wird als interessierte Anwohnerin. Da ist dann natürlich auch wieder die Presse vor Ort. Dann brauche ich vielleicht aber auch einen Social-Media-Kanal, der das Ganze begleitet, wenn das hier über 3 Monate läuft, wo ich irgendwie gucken kann, okay, wie ist denn jetzt der Stand und was machen die da überhaupt? Also es gibt da ganz, ganz viele verschiedene Ansätze und ganz wichtig ist, dass es eben ja nicht nur diesen einen Moment gibt, so wie den Startup-Launch zum Beispiel, sondern dass es immer wieder Momente gibt, immer wieder Anlässe und dass Kommunikation eben eher ein Dauerthema ist als so ein Augenblick.
Ich weiß jetzt nicht, wie tief du oder wie informiert du darüber bist, wie jetzt irgendwie hier in Hamburg bestimmte Dinge kommuniziert werden, weil die habe ich halt vor Augen. Aber ich würde jetzt da zumindest in einigen Bereichen schon so Häkchen hintermachen. Also keine Ahnung, neue U-Bahn, die hier gebaut werden. Da gibt's halt schon, das ist schon sehr präsent, dass dafür geworben wird. Und auch wenn eigentlich erstmal nichts passiert, dass zumindest Logo sozusagen des Projekts überall präsent ist und dass halt man irgendwo hier und da auch immer wieder Updates kriegt. Von daher, aber das ist vielleicht nochmal eine andere Folge, wäre das für mich, mir so eine Kampagne oder so eine Strategie mal anzugucken aus derjenigen, also aus Seite des Betreibenden. Wollen wir gar nicht so tief drauf eingehen. Was mich jetzt zum Schluss nochmal interessieren würde, und da können wir uns von der Mobilität gerne auch mal lösen, was ist denn jetzt so das Beispiel gewesen, wo du sagst, da haben wir so ein Corporate Startup, das hat richtig gut funktioniert. Also ob ihr das jetzt betreut habt oder jemand anderes, leg's gerne offen, wenn es so war, aber spielt für mich jetzt gar keine Rolle, sondern nur, wo du sagst, das ist wirklich jetzt ein richtig gut, so ein Blaupausenprojekt, wo man sagen kann, okay, da würdest du alle Häkchen machen sozusagen.
Da komme ich jetzt gerade sehr ins Überlegen, weil ganz ehrlich hatten wir jetzt in der ganzen Recherche auch für das Buch sehr viele qualitative Interviews dafür geführt und es gab eigentlich nicht das Projekt, wo wir sagen, da ist alles perfekt gelaufen. Und vielleicht ist das auch ein Anspruch, den man so gar nicht erfüllen kann. So, es gibt immer wieder Punkte, an denen dann irgendwie die Kommunikation nicht perfekt war oder an denen es immer irgendwie Probleme gab. Also ich glaube, wenn wir nochmal ganz kurz auf Mobilität schauen, ist das oft nicht irgendwie in der öffentlichen Wahrnehmung der, gerade hier in Hamburg sind wir, glaube ich, da sehr, sehr weit, der fehlende Fahrradweg oder die fehlende Ladeinfrastruktur, sondern es ist irgendwie so der Human Layer, haben wir das im Buch genannt, der da eher Probleme macht, dass eben diese, ne, immer wieder, dieses immer wieder durchkauen und warum brauchen wir dafür Akzeptanz, warum muss sich was verändern? Das ist ganz, ganz oft ein Problem und das Thema interne Kommunikation ist eigentlich in allen Projekten, in die wir jetzt eingetaucht sind, immer wieder ein Thema gewesen, dass eben nach außen wahnsinnig viel kommuniziert wird oder ne, wenn dann das Startup da ist und man was zu kommunizieren hat, unserer Ansicht nach natürlich viel zu spät, aber wenn man was hat, dass dann nach außen viel kommuniziert wird und im Vorfeld aber intern viel zu wenig. Also kurz und knapp, ich kann dir leider kein Projekt sagen, wo ich jetzt sage, wow, da ist es wirklich perfekt gelaufen und die Leute hätten besser dieses Buch schreiben sollen, weil es gibt doch, ja, es gibt doch viel zu tun in dem Bereich.
Jetzt hast du sehr, sehr elegant die Kurve zurückgekriegt, warum ihr das geschrieben habt und warum ihr genau die Richtigen seid. Nee, kann ich total verstehen. Vielleicht noch ein allerletzter Gedanke, der mir gerade gekommen ist. Also wenn man von einem Corporate Startup spricht, dann geht es ja am Ende auch darum, was passiert denn damit? Also weil letztlich gibt es ja zwei Möglichkeiten oder es gibt drei Möglichkeiten. Entweder es wird halt irgendwann abgestellt und funktioniert nicht weiter. Möglichkeit B wäre, es wird halt irgendwann mal eine neue Einheit des Konzerns und geht irgendwie dann in dem auf. Oder Möglichkeit 3, man schickt das Baby halt in die Freiheit und da muss es alleine laufen lernen. Und da gibt es ja auch verschiedene Beispiele. Also immer eine Sache, wo ich dran denke, das war ganz interessant, weil das habe ich dann auch tatsächlich erst so bei so einem Pressetermin ist mir das so bewusst geworden. Es gab in Berlin, Coop hießen die, glaube ich, so ein Roller-Startup und das Bosch irgendwie initiiert hatte. Und interessanterweise gar nicht mal, dass sie halt eigene Technik da eingebaut hatten oder weiß nicht, ob da was drinsteckte von denen, aber die halt in Taiwan Roller eingekauft haben, alleine um zu verstehen, wie irgendwie so eine Shared-Mobility-Lösung funktioniert und haben das dafür aufgebaut. Und ich weiß nicht, ob es am Ende so war, dass es nicht profitabel genug war. Ich glaube, es war sogar fast profitabel, weiß ich nicht mehr, erinnere ich nicht genau. Aber die haben das halt dann irgendwie abgestellt, so zack. Und dann war das Ding halt weg. Vielleicht haben die genug gelernt gehabt. Aber natürlich auf der anderen Seite schade, weil also mein damaliger Kollege und Bürotischnachbar war unglaublich traurig, weil er halt gerne nächtelang mit diesen Rollern durch die Stadt gefahren ist. Also man hat den Leuten wieder ein gutes Produkt weggenommen. Aber nee, was ich sagen will ist, was ist denn dann so... Also gibt's dann in dieser letzten Phase bestimmte Strategien, also jetzt mal abgesehen davon, dass es profitabel operieren sollte oder zumindest nicht zu schlimme Verluste machen sollte, zu entscheiden, was daraus wird, wie man dieses Unternehmen voranbringt. Also konkretes Beispiel, vielleicht fällt mir gerade ein, hatten wir, glaube ich, im Vorgespräch auch kurz drüber gesprochen, Moja hier in Hamburg wieder mal, als eine Ride-Pooling-Lösung, die jetzt ja in der Stadt schon sehr lange unterwegs ist, die, glaube ich, auch inzwischen überwiegend positive Resonanz erzeugt hat bei den Leuten, die es nutzen, die es gut finden und die es nicht nutzen, stören sich auch nicht dran. Aber es ist halt immer die Frage, was passiert denn damit? Also muss VW irgendwann sparen, wie eigentlich ja fast immer in letzter Zeit und dann wird es doch abgestellt, wird es verkauft oder wie kann man das jetzt mal, sagen wir mal, von Konzernseite gut aufsetzen, dass man eben am Ende nicht, also dass man nur die Optionen irgendwie behalten oder verkaufen hat, aber nicht dicht machen?
Also ich glaube, Moja ist da eigentlich ein super Beispiel dafür, wie es ganz gut funktionieren kann, die Öffentlichkeit und irgendwie die Fachpresse und so weiter mit einzubeziehen. Ne? Also die kommunizieren ja schon sehr, sehr transparent, auch ihre Aufs und Abs. Und da hat man ja irgendwie das Gefühl, man ist informiert. Das ist jetzt aus allem, was wir herausgefunden haben fürs Buch, eigentlich so die perfekte Herangehensweise dafür, dass man eben auch vielleicht eine schwere Entscheidung am Ende oder egal was für eine Entscheidung am Ende ganz gut argumentieren kann. Was eben immer schwierig ist, wenn einfach so out of the blue auf einmal irgendwie was abgestellt, abgeschafft oder ganz, ja, ganz schlimm verändert wird. Das ist immer schwierig, aber wenn ich schon im Prozess sehe und wenn ich irgendwie immer mal wieder so kleine Anker habe und weiß, ah, irgendwie hakelt's da oder da gibt's irgendwie ab und zu Probleme oder Veränderungen, dann bin ich auch nicht ganz so schockiert, wenn es dann mal abgestellt wird.
Ja, das zum einen und zum anderen wirft es ja dann, glaube ich, tatsächlich am Ende, wenn es eben nicht funktioniert hat, auch ein viel weniger schlechtes Licht auf den Konzern, der dahinter steht, oder? Einfach weil...
Absolut. Ja, exakt so.
Weil wenn man das, Risiken, die man von Anfang an transparent macht, sind natürlich dann, erzeugen ja viel mehr Verständnis.
Ja, und irgendwie will ich doch auch viel lieber, also das ist jetzt meine ganz persönliche Perspektive, aber ich will doch auch viel lieber die CEO sein, die irgendwie sich was traut und die Innovation fördert und in Innovation investiert und dann aus den Fehlern lernt, als die CEO, die irgendwie einfach das macht, was sie schon immer gemacht hat. Und ja gut, dann gibt's halt weiter Verbrenner Individualverkehr und keine innovativen Lösungen. So.
Ja, da gibt es ja zum Glück tatsächlich in der Branche einige Beispiele
absolut,
von Personen,
ja,
die da sehr, sehr outspoken sind und auch sehr risikofreudig.
Total.
Eine, Anna-Theresa Korbut hatte ich gerade hier im Podcast, ja, die ja da tatsächlich sehr, sehr furchtlos für ihre Ideen einstritt. Eine Folge empfehle ich auch nochmal zu hören.
Ja, total wichtig und gute, ja, gut, dass sie so einen Drive mitbringt, sich da gegen diese Old Economy zu stellen.
Ja, und das nehme ich dann einfach mal als Schlusswort, als Appell und Schlusswort und empfehle auch sehr allen, die sich halt überlegen, wie können sie es hinkriegen, als ja, Konzern, großes Unternehmen, muss ja gar kein Riesenkonzern sein, der Mittelständler ist es ja im Grunde auch, wie kann das hinkriegen, nicht nur innovative Ideen auszuprobieren, sondern in der Form und der Art und Weise und in der Öffentlichkeit auszuprobieren, die eigentlich am Ende positiv aufs Image einzahlen kann und gleichzeitig dazu beitragen kann, den potenziellen Erfolg dieser Projekte zu beflügeln oder zumindest etwas zu heben, sagen wir mal so. Startup bleibt Startup, also Scheitern muss immer eingepreist sein. Eva, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Einblicke und für deine Zeit.
Vielen, vielen Dank dir. Spaß gemacht.
Das war The Passenger. Ich freue mich, wenn dir die Episode gefallen hat und du diesen Podcast supporten möchtest. Teile ihn gern mit Leuten aus deinem Netzwerk und bewerte The Passenger auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform. Wenn du keine neue Episode verpassen willst, folge The Passenger Podcast auf LinkedIn und Instagram. Und lass uns vernetzen. Du hast Feedback und Vorschläge, wen ich unbedingt für The Passenger treffen sollte? Dann schreib mir. Bis bald.